SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. In Laos bricht ein Staudamm. In den Fluten werden Hunderte von Menschen vermisst. Bei Athen sind die Feuer im Moment unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute suchen Verletzte und weitere Opfer. Dazu gleich mehr. Europa ringt um ein Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. In der Schweiz dagegen ist der Verbrauch des umstrittenen Mittels wie von selbst gesunken. Wir fragen nach. Rendezvous mit der Welt. Diese Woche Rom. Heute beim kitschig schönen schneeweißen Monumento per Vittorio Emanuele, den ersten König von Italien.
Der König und das Königtum in Italien spielt wirklich bloß noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Ich glaube, niemand trauert da wirklich den Savoyer und deren Monarchie noch.
Die Roma Eterna, betrachtet aus dem Zentrum der politischen Macht mit den Augen unseres Italien-Korrespondenten, um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Ein Unglück noch ungewissen Ausmaßes hat sich in Laos ereignet. Im Südosten des Landes ist ein Staudamm gebrochen. Mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser haben sich ins Tal ergossen. Eine unbekannte Anzahl von Menschen wird vermisst. Simon Fazer.
Die riesige Flut von 5 Milliarden Kubikmeter Wasser ergoss sich bereits gestern Abend über die Region, überschwemmte 6 Dörfer in der Provinz Atapeu im Südosten von Laos und spülte die Häuser einfach weg. So meldet es die staatliche Nachrichtenagentur Laos News Agency. Es ist die Rede von Todesopfern. Wie viele es sind, weiß man noch nicht. Von Hunderten ist zudem unbekannt, wo sie sich aufhalten, ob sie von den Fluten erfasst wurden oder ob sie sich retten konnten. Mehr als 6.600 Personen sollen obdachlos geworden sein. Rettungsteams versuchten nun, die Menschen mit Booten in Sicherheit zu bringen, heißt es. Die lokalen Behörden verlangen nach Hilfe für all die Opfer. Kleider, Essen, Trinkwasser und Medizin würden nun gebraucht. Der Staudamm gehört zu einem Wasserkraftwerk, das zur Stromgewinnung vor allem für den thailändischen Markt genutzt werden soll. Ob das Werk schon in Betrieb ist, ist unklar. Die Ursache für den Dammbruch ist noch nicht bekannt. Das Bauwerk ist hoch umstritten. Umweltorganisationen warnen seit Jahren vor negativen Konsequenzen solcher Staudämme entlang des Mekong.
Simon Fazer. In der Nähe von Athen wüten weiterhin verheerende Waldbrände. Angefacht von starken Winden und in einer großen Hitze breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. Die Menschen versuchten, sich ans Meer zu retten und wurden zum Teil von Fischern evakuiert. Mindestens 150 Menschen sind verletzt, davon zahlreiche schwer. Für bis zu 60 Menschen kam jegliche Hilfe zu spät. Die Feuerwehren sind mit Helikoptern und Löschflugzeugen im Einsatz. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen und Hilfe von anderen EU-Staaten angefordert. Frage an die Journalistin Corinna Jessen in Athen. Wie ist die Lage aktuell?
Also die Feuerfronten dort sind weitgehend unter Kontrolle. Es gibt noch Brände, so Brandherde, die schwelen. Aber die große Feuersbrunst ist soweit gelöscht. Aber die Einsatzkräfte sind im gesamten Gebiet auch dabei zu sehen, was eigentlich das Ausmaß dieser Katastrophe hinterlassen hat. Das ist unvorstellbar. Wir haben jetzt die ersten Bilder gesehen von Luftaufnahmen. Es ist also wirklich eine Mondlandschaft. Es ist alles abgebrannt, sehr viele Wohnhäuser. Es gibt Zahlen, die erreichen die fast 1000 Wohnhäuser, sowohl in diesem Gebiet als auch in dem anderen Brandherd auf der Peloponnes. Es ist eine biblische Katastrophe, kann man sagen.
Was ist das eigentlich für ein Gebiet und wer ist davon betroffen?
Also es ist ein Naherholungsgebiet der Athener, sehr beliebt für Ferienhäuser. Dort ist es eben eine sehr zersiedelte Gegend. Das heißt, in diesen dichten Pinienwäldern sind verstreut, ziemlich dicht verstreut, eben einzelne Häuser, Ferienvillen, aber auch Etagenhäuser, Hotels, die vor allen Dingen eben von Athenern genutzt werden zum Wochenende. Inzwischen aber leben dort auch viele Rentner zum Beispiel ständig. Es ist ja eben diese Jahreszeit sehr bevölkert. Es gibt natürlich auch ausländische Touristen, das sind aber die Minderheit. Es gab zum Beispiel auch eine Gruppe von 10 Dänen, die sich gestern in einem Boot gerettet haben. 5 von ihnen werden sogar noch vermisst. Also auch ausländische Touristen sind betroffen, aber eher weniger.
Bei Waldbränden an schönen Küstenabschnitten nahe am Meer, auch in Griechenland, wird ja immer wieder spekuliert, dahinter könnte Brandstiftung stecken. Wie wahrscheinlich ist denn das in diesem Fall?
Also das ist tatsächlich so, immer wenn es in Griechenland brennt, kommt sofort diese Spekulation auf. Also so war es zumindest in der Vergangenheit. Da ging es allerdings vorrangig immer darum, dass skrupellose Brandstifter Brände gelegt haben, um Weide- oder Waldgebiete in Bauland zu verwandeln. Das ist aber im Augenblick eigentlich ziemlich irrelevant, weil die Bautätigkeit aufgrund der Krise vollkommen zurückgegangen ist. Das ist eher unwahrscheinlich. Ministerpräsident Tsipras hat sich ja sehr sibyllinisch geäußert. Er hat also davon gesprochen, dass diese Brände unter eigenartigen Bedingungen ausgebrochen seien. Also er hat so ein bisschen durchblicken lassen, Anspielungen gemacht, dass es da Kräfte geben könnte, die in irgendeiner Weise Interesse daran hätten, die Regierung, die Situation zu destabilisieren. Und das kommt natürlich auch in einer Phase, wo er sich gerne als der Retter der Nation zeigen möchte, der das Land nun endlich aus den Sparprogrammen führt.
Waldbrände biblischen Ausmaßes, sagt also Cornelia Jessen vor Ort in Athen. Die weiteren Nachrichten bringt uns nun Christian Lüscher.
Die Behörden in China haben die Chefin eines Pharmaunternehmens festgenommen im Zusammenhang mit dem Impfstoffskandal. Die Chefin und fünf weitere Mitarbeitende der Firma Changsheng Life Sciences seien in Gewahrsam genommen worden, bestätigt das Unternehmen in einem kurzen Statement. Die Firma soll minderwertige Impfstoffe gegen Tollwut, Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten auf den Markt gebracht haben. Allein in der ostchinesischen Provinz Shandong wurden mehr als 250.000 Dosen des fehlerhaften Impfstoffs gebraucht, offenbar unter Mitwissen der Behörden. Welche Auswirkungen die minderwertigen Impfstoffe haben, ob sie nützen oder gar Schäden anrichten, ist unbekannt. Israel will den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen heute teilweise wieder öffnen. Dieser ist seit zwei Wochen geschlossen, doch ab Mittag sollen wieder Treibstoff, Gas, Lebensmittel und Medikamente nach Gaza transportiert werden, teilt das israelische Verteidigungsministerium mit. Der Übergang werde aber noch nicht komplett geöffnet. Dies werde erst passieren, wenn die radikal-islamische Hamas ihre Angriffe auf Israel vollständig gestoppt habe, heißt es weiter. Israel hatte den Übergang Kerem Shalom am 9. Juli geschlossen, wegen Attacken mit brennenden Drachen aus dem Gazastreifen. Letztes Jahr sind gemäß einem Bericht 207 Umweltschützerinnen und Schützer getötet worden, wegen ihres Engagements für die Natur. Das seien 6 Morde mehr als im Jahr zuvor, schreibt die Organisation Global Witness, die sich nach eigenen Angaben für Menschenrechte und Umwelt einsetzt. Der Großteil der Morde an Umweltschützern sei in Lateinamerika gezählt worden. Meistens hätten sich die Opfer gegen landwirtschaftliche Projekte gewehrt, etwa bei der Produktion von Baumwolle oder Palmöl. Das Grenzwachkorps hat festgestellt, dass vermehrt Feuerwerk in die Schweiz eingeführt wird, dies im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 1. August. Dafür braucht es aber grundsätzlich eine Bewilligung, erinnert die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Mitteilung. Außer das Gesamtgewicht liege unter 2,5 Kilo. Wenn bei einer Einfuhr verbotene Feuerwerkskörper gefunden würden oder wenn eine Bewilligung fehle, würden die Gegenstände beschlagnahmt. Bei einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz droht eine Anzeige. Nach den Kantonen Graubünden und Thurgau hat nun auch St. Gallen ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Auf ein generelles Feuerwerksverbot werde vorläufig jedoch verzichtet, teilt die St. Galler Kantonsregierung mit. Die Bevölkerung solle zudem mit Trink- und Brauchwasser sorgsam umgehen. Das Waschen von Autos, die Bewässerung von Gärten und das Füllen von privaten Schwimmbädern seien nach Möglichkeit zu unterlassen. Die Trockenheit wirkt sich inzwischen auch auf den Bodensee aus. Der Pegelstand ist tief. Am deutschen Ufer können einzelne Landestellen von Schiffsbetrieben nicht mehr angefahren werden. Und damit zu den Wetterprognosen. Heute und morgen scheint weiterhin oft die Sonne. Vor allem in den Bergen bilden sich jeweils Quellwolken und lokal entstehen Platzregen und Gewitter. Es ist heiß bei 28 bis 32 Grad.
Der Unkrautvernichter Glyphosat ist krebserregend, warnen die einen. Glyphosat ist nicht bedenklich und nötig für die Landwirtschaft, antworten die anderen. In der EU wird über ein Verbot diskutiert. Und in der Schweiz? Hier geht der Glyphosatverbrauch zurück. Das zeigen Verkaufszahlen, die der Bund zusammengetragen hat. Das heißt jetzt aber nicht, dass Bauern grüner werden. Sie kaufen mehr Insektizide. Warum das? Elmar Plotzer.
Von einer durchzogenen Bilanz spricht Marcel Liener, der Verantwortliche für Landwirtschaftspolitik bei ProNatura. Was ihn freut, der Verkauf von Unkrautbekämpfungsmitteln, sogenannten Herbiziden, ist generell zurückgegangen. Und einen ganz deutlichen Rückgang gab es beim umstrittenen Glyphosat.
Ich denke, das hat sehr stark damit zu tun, dass diese ganze Diskussion um die krebserregende Wirkung des Glyphosats, die die Weltgesundheitsorganisation bekannt gegeben hat vor einigen Jahren, doch auch Wirkung zeigt und die Landwirte und übrigen Verbraucher viel sensibilisierter mit dem Glyphosat umgehen.
Hier trifft sich der kritische Naturschützer mit dem Vertreter des Bundes. Der Rückgang des Glyphosats in der Schweizer Landwirtschaft freut nämlich auch Olivier Felix, den Leiter des Fachbereichs Nachhaltiger Pflanzenschutz im Bundesamt für Landwirtschaft. Für diesen Rückgang sieht er noch einen weiteren Grund.
Die zweite Erklärung ist, dass die Landwirte jetzt mehr mechanische Unkrautbekämpfung oder so machen, anstelle von Herbizid anzuwenden.
Mechanische Schädlingsbekämpfung, das bedeutet, dass die Bauern weniger Gift spritzen und dafür mit modernen Hackgeräten über die Felder und Äcker fahren, um das Unkraut zu entfernen. Und doch, Pflanzenschutzmittel sind in der Schweizer Landwirtschaft nach wie vor sehr präsent. Auch die neuen Zahlen belegen, dass sich in der Gesamtmenge zwischen 2008 und 2016 nichts verändert hat. Jährlich werden 2200 Tonnen Pflanzenschutzmittel verkauft. Gerade bei den Insektiziden gab es in den letzten Jahren sogar einen Anstieg. Das hänge mit den neu aufgetretenen Schädlingen zusammen, erklärt Olivier Felix.
Insbesondere Drosophila suzuki, das ist der Kirschessigfliege, die eine ziemlich große Sorge auslöst im Obstbau und im Weinbau.
Immerhin hätten die Bauern in letzter Zeit vermehrt Kaolin eingesetzt, ein biologisches Insektizid. Für Marcel Liener von ProNatura ist das zu wenig. Die Bauern müssten generell weniger auf ihren Feldern spritzen, fordert der Naturschutzexperte. Zwar anerkennt er,
es ist klar, es gibt auch Kulturen, weil es etwas schwieriger ist. Gerade im Bereich des Obstbaus sind die Herausforderungen sehr groß. Aber mit gemeinsamen Anstrengungen und mit den Programmen, die der Bund auch zur Verfügung stellt, wäre eine Reduktion der eingesetzten Mengen durchaus in sehr großem Maße gut möglich.
Liener glaubt, dass es für eine solche Entwicklung politischen Druck braucht. Zum Beispiel durch die kürzlich eingereichten Gewässerschutzinitiativen. Olivier Felix seinerseits verweist darauf, dass der Bund schon selber tätig geworden ist. So hat er den nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel ins Leben gerufen.
Es ist so, dass die Krankheiten und die Schädlinge immer noch da sind und dass die Landwirte ihre Kulturen schützen müssen. Aber wir wollen fördern alternativ, wenn diese alternativ zur Verfügung stehen, oder? Also damit man die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, oder also anwendet.
Eine Landwirtschaft, die weniger Pestizide einsetzt, in diesem Ziel sind sich Bund und Naturschützer einig. Umstritten ist die Frage, wie schnell und energisch eine solche Neuorientierung möglich ist.
Wenn es eine Plastiktüte voller Geld braucht, um ein einfaches Sandwich zu kaufen, in Venezuela erreicht die Inflation 1 Million%. Die lange Suche nach dem Glück, ein palästinensischer Flüchtling erzählt.
I've always asked myself, I mean, why am I doing this? I mean, what's the whole reason of life? I mean, is it just to suffer your entire life? I mean, now luckily I don't, it's different.
Immer wieder habe er sich gefragt, warum tue ich das? Was ist der Sinn dieses Lebens? Muss immer nur ich leiden? Jetzt denkt er glücklicherweise anders. Hindi Meslech ist in Portugal angekommen, wo wir ihn getroffen haben. Und? Ein paar Kühe tummeln sich auf den Schweizer Weiden. Jetzt möchte ein Großbauer kanadische Verhältnisse. Er will seinen Stall ausbauen für bis zu 1000 Kühe. Die Reportage aus der Schweiz. Seit dem Tod von Hugo Chavez torkelt Venezuela von Krise zu Krise. Die Wirtschaft sackt immer weiter in sich zusammen. Und nun steht das Land wohl definitiv vor dem Niedergang. Die Inflation erreicht jetzt 1 Million%. Der IWF spricht von einer der größten Krisen der modernen Wirtschaft und vergleicht die Lage in Venezuela mit der Hyperinflation in Deutschland 1923. Fragen an unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Wie treffend ist denn der Vergleich?
Ja, es gibt sicher Parallelen. Bei Hemingway kann man zum Beispiel in einer Reportage nachlesen, wie die Leute aus Straßburg einst über den Rhein ins benachbarte Kehl gefahren sind, um dort praktisch geschenkt Erdbeertörtchen zu vernaschen. Und das eben zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Deutschen kaum mehr ernähren konnten. Da und dort, denke ich, mag es in Venezuela ähnliche Situationen geben. Aber im Prinzip fährt heute einfach niemand mehr nach Venezuela, weil das Klima dort in jeder Hinsicht so rau ist.
Wie ist das eigentlich? Muss man mit dem Koffer voller Geld einkaufen gehen oder ins Restaurant mit Bündeln von Geld?
Ja, ja, früher war das so, das kenne ich noch aus eigener Erfahrung. Inzwischen ist das Bargeld aber fast völlig verschwunden aus dem Alltag. Also auch der Klasseverkäufer hat einen kleinen Terminal, über den man mit einer Debitkarte zahlen kann. Und wie wertlos der Bolívar geworden ist, also die Landeswährung, das kann man meistens gleich jenseits der Grenze Venezuelas sehen. Dort gibt es Kunsthandwerker, zum Beispiel in Cúcuta in Kolumbien, die Handtaschen verkaufen, die aus völlig entwertenden Bolívar-Noten hergestellt sind.
Bis jetzt hat Präsident Maduro, um sich die Gunst der Ärmsten zu sichern, also seiner Wählerschaft, einfach immer mehr Geld drucken lassen. Wie lange kann er das noch?
Ja, man hat natürlich den Eindruck, dass das Maß jetzt voll oder übervoll ist. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Regierung gar keine andere Wahl hat, als eben weiter Geld zu drucken. Venezuela verkauft fast kein Öl mehr, weil Klagen von Gläubigern in der Luft hängen und damit Öllieferungen aus Venezuela vor der Pfändung bedroht sind. Das heißt, es kommt unter dem Strich viel weniger Geld in die Staatskasse und ich vermute, dass es in diesem Stil weitergeht, bis Venezuela den Staatsbankrott erklären muss.
Wie lange halten das eigentlich die Menschen das noch durch? Ich meine, wenn wir an das Beispiel denken, das wir kürzlich hier lesen konnten, Operationen ohne Narkose, weil es an allem fehlt.
Ja, die Menschen begehren natürlich auf, zum Beispiel das Pflegepersonal der öffentlichen Spitäler oder auch die Angestellten der elektrischen Versorgung. Aber die bürgerliche Opposition ist eben nicht in der Lage, großen Druck auf die Regierung aufzubauen. Und das führt dazu, dass es einen Exodus von meist jungen, gut ausgebildeten Leuten aus Venezuela gibt. Also bis jetzt sind, glaube ich, ungefähr 10% der Bevölkerung abgehauen.
Das ist viel. Hat denn jemand eine Idee, wie Venezuela aus dieser Situation herauskommen könnte?
Also Vorhersagen sind extrem schwierig zu diesem Punkt. Eine Lösung, denke ich, müsste wohl einen Regierungswechsel beinhalten, aber da sperrt sich Nicolas Maduro dagegen. Vielleicht ist es zuletzt dann einfach der totale wirtschaftliche Zusammenbruch, der das Regime in die Knie zwingt und dann vielleicht einen Neuanfang möglich macht.
Danke für die Einschätzungen, Ulrich Achermann. Weggehen, fliehen. Fliehen vor Hunger, vor Krieg und Gewalt, vor Verfolgung, vor Bedrohung. Am Anfang steht ein Unglück und wer flieht, hofft auf Glück am Ende des Weges. Alles ist ungewiss, der Weg, das Ziel, das Leben anderswo. Wir reden oft von Flüchtlingen hier, manchmal abstrakt, politisch, manchmal erzählen wir ihre Geschichte ganz konkret, heute etwa. Ein junger Palästinenser berichtet, wie es zur Flucht kam, zusammen mit seiner Frau, wie er in Europa ankam und sich fremd fühlte. Und wie er schließlich nochmals ankam und sich wiederfand in einem Land, das Flüchtlinge will, das Migranten will. Es ist ein europäisches Land, von dem im Zusammenhang mit Flüchtlingen kaum je die Rede ist. Portugal. Martin Durer hat den palästinensischen Flüchtling kürzlich dort getroffen.
Da steht er in seinem Geschäft am Mercado de Arroios in Lissabon. Er ist nicht klein, er ist auch nicht groß. Er ist 35 und wirkt jünger. Dunkle Augen, braune Haare. Sein Bart ist kurz geschoren. Er lächelt nicht, aber sein Blick ist freundlich, offen.
So, my name is Hindi Mesleh. I'm Palestinian. I'm from Ramallah.
Mein Name ist Hindi Mesleh. Ich bin von Ramallah und vor 2 Jahren in Portugal angekommen. Mein Geschäft habe ich vor 1,5 Monaten eröffnet. Es ist eigentlich noch ganz neu. Das sagt er und es klingt, als wäre damit alles schon gesagt. Aber dann redet er weiter und das Gespräch wird uferlos. Er sei mit seiner Frau gekommen, mit Serena. Damals war sie noch seine Freundin. Es war eine verbotene Liebe, von der niemand etwas wissen durfte. Er ist Muslim, sie ist Katholikin. Das ging nicht. Wäre die Beziehung ausgekommen, hätte er ihr ein Ende durch einen Ehrenmord gedroht. Serenas Leben war in Gefahr, sagt Hindi Meslech, nicht meins. Wir lebten in einer Männergesellschaft. Wir wollten unsere Beziehung abbrechen, aufgeben. Aber es ist nicht leicht aufzugeben, sagt Hindi. Es blieb uns nur die Flucht. Das war vor 5 Jahren. Die beiden flogen nach Belgien. Da hatten sie palästinensische Freunde, die helfen konnten. Genützt hat das den beiden kaum.
Our asylum request kept getting rejected.
Wir stellten einen Asylantrag, aber der wurde abgewiesen. Wir wurden aufgefordert, nach Palästina zurückzukehren. Das war keine Option für uns. Unsere Familien wussten ja gar nichts. Die Rückkehr wäre lebensgefährlich gewesen, sagt Hindi. Man habe in Europa die Dramatik ihrer Geschichte nicht verstanden und sie für Wirtschaftsflüchtlinge gehalten. Als Videoproduzent lebte ich gut in Ramallah. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, aus Geldnot nach Europa zu gehen. In Belgien schlugen sich die beiden mit Gelegenheitsarbeiten durch, lebten mit viel weniger und riskierten jeden Tag aufgegriffen und zurückspediert zu werden. Allein illegal zu sein ist ein Zustand, den man kaum aushält. Man will das nicht. Man will sie loswerden, diese Illegalität. Das war ein Grund, Belgien zu verlassen. Die beiden hörten von Portugal, einem Land, das nicht viele Flüchtlinge hatte und offen sei. Ungewissheit wieder, aber die Fotos im Internet lockten. Das Land schien schön zu sein, aber das Paradies will erobert werden. Die Dinge verliefen nicht wie geplant. Wir konnten nicht so schnell eine Arbeitsbewilligung kriegen oder ein Geschäft eröffnen, wie wir gehofft hatten. Wir kannten das Land nicht, wir lebten vom Ersparten und schließlich stellten wir doch wieder einen Asylantrag, um Zeit zu gewinnen. Das war eine Sackgasse. Absehbar. Die Behörden winkten ab, was Belgien abgelehnt hatte, konnte nicht in Portugal wiederholt werden. Als ich im Migrationsamt fragte, ob wir nun wieder Illegale seien, antwortete die Dame dort, das würde ich nicht so sagen. Sie sind ohne die nötigen Dokumente, das ist nicht das Gleiche. Es gab die Möglichkeit, eine Niederlassungsbewilligung zu beantragen, sagt Hindi. Das war in Belgien nicht so. Portugal ist ein offenes und freundliches Land, aber auch ein kompliziertes und bürokratisches. Verfahren dauern Monate, manchmal Jahre lang. Serena und Hindi kamen nicht vom Fleck.
There was days where I walked in the street and I looked at everything and I said, everything I've seen in the street is more productive and useful in a society than me.
Es gab Tage, an denen ich durch die Straßen lief, die Leute anschaute und ich sagte mir, alle hier sind produktiver als ich. Alle tragen etwas bei, ich nicht. Mir erschien sogar, die Abfallkübel hätten eine Rolle in dieser Gesellschaft. Ich hatte keine. Das ist das Schlimmste, wenn man keine Aufgabe hat, keine Rolle spielt, nichts beitragen kann. Wir wollten alles aus eigener Kraft schaffen, sagt Hindi. Aber ganz ohne Hilfe geht's dann doch nicht. Eine Anwältin, die Hindi durch den bürokratischen Dschungel half, unterstützte auch seine Idee, ein Geschäft zu eröffnen, das nahöstliche Spezialitäten anbietet.
I have a Portuguese friend that we're doing everything in our both names. So she's a lawyer actually, she's a friend of us.
Sie hat alle Dokumente im Zusammenhang mit der Firmengründung im Namen von uns beiden ausstellen lassen. Das war etwas einfacher. Hätte ich eine Niederlassungsbewilligung, wäre es natürlich noch einfacher gewesen. Im Mai war Eröffnung und Hindi glaubt an eine Zukunft, die noch nicht wirklich gesichert ist. Aber er redet von Vergrößerung und neuen Geschäftsbeziehungen, als stünde er auf ganz festem Boden. Er ist angekommen in Portugal, er fühlt sich zu Hause hier. Der lange Weg von Ramallah nach Lissabon liegt hinter ihm. Aber die Vergangenheit ist noch da.
There was lots of days where we cried, where we went crazy, where we were too stressed.
Ja, auf unserem Weg gab es schwierige Momente. Wir drehten durch, wir standen unter großem Druck. Wir weinten, wir schrien uns gegenseitig an. Es war schwierig, kein Zweifel. Vor allem, wenn wir uns zurückgewiesen fühlten. Oft fragt man mich, wie schafft man das, all das auszuhalten? Es gibt nur eine Antwort. Man hat keine andere Wahl.
I think just because you don't have a choice.
Eine Geschichte der Flucht, vermutlich mit Happy Ends. von Martin Dodrer im Rendezvous. Einst mit den Tante-Emma-Läden passierte, geschieht jetzt quasi bei den Schweizer Bauern. Wer überleben will, wächst. So gibt es immer weniger, dafür größere Bauernhöfe. Was nun aber Martin Schuler im zugerischten Hünenberg plant, ist für Schweizer Verhältnisse riesig. Ein Stall so groß wie 2 Fußballfelder, über 1000 Kühe und Rinder hätten darin Platz. Sein Projekt Chüeweid ist gigantisch und es lässt niemanden kalt, wie Max Ackermann erfahren hat.
Mehrere Dutzend Kälbchen empfangen den Besucher auf dem Hof von Martin Schuler. Jedes in einem weißen Mastiglu, links und rechts der Hofeinfahrt. Auf der Weide grasen Rinder, während die Milchkühe in 2 großen, mit Ventilatoren belüfteten Ställen liegen und Raufutter kauen.
Also wir stehen jetzt hier im Milchviehstall, das ist ein Boxenlaufstall. Die Tiere bewegen sich eigentlich frei. Wir haben einen Futterachs, die Kühe den ganzen Tag Futter vorgelegt bekommen. Nebendran sind die Liegeflächen. Jede Kuh separat liegt eigentlich aufgereiht nebeneinander.
Im Ganzen 250 Kühe, die über 1,5 Millionen Kilogramm Milch geben pro Jahr. Damit ist Martin Schuler schon jetzt einer der grössten Milchproduzenten im Land. Doch der 34-Jährige denkt bereits weiter.
Wir planen eine Erweiterung um 50%. Das heisst, die Zielgrösse ist 400 bis 450 Milchkühe. Plus Rinder.
Zwischen 700 und 800 Tiere sollen dereinst in einem einzigen hochmodernen Stall stehen und ihre Milch direkt vor Ort in der eigenen Molkerei veredelt werden. Nur so könne der Betrieb überleben. Heute sei er schlicht zu klein.
So wie es jetzt ist, zu den Milchpreisen, die wir jetzt haben, lange es nicht. Wir sind nicht effizient genug.
Die Lösung hat Martin Schuler im Ausland gefunden. Ein All-in-One-Stall, wo Jungtiere und Milchkühe zusammengehalten werden. Mit 3-mal mehr Platz als vom Tierschutzgesetz vorgeschrieben, mit transparentem Dach, damit viel Licht einfällt und mit ausgeklügelter Bauweise für eine optimale Belüftung. Gebaut würde das 5 Millionen Franken teure Projekt auf der grünen Wiese hinter den bestehenden Gebäuden.
Also wir sehen jetzt eigentlich hinter dem Milchviehstall offene Fläche. Auf der einen Seite haben wir bereits Bäume gesetzt, dass, wenn wir das Projekt realisieren könnten, dass sie eine entsprechende Höhe hätten. Rechter Hand haben wir Siloballen gelagert und hinten dran ist ein Stückchen Wald.
Hierhin käme der 230 Meter lange, 50 Meter breite und 20 Meter hohe Stall zu stehen. Ein Luxusresort für Kühe, schwärmt Martin Schuler. Nein, eine gigantische Tierfabrik, findet die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Nach einem Besuch in Hünenberg lobt Geschäftsführer Raimund Rodewald zwar viele Ideen von Bauer Schuler, aber das Projekt sei einfach viel zu groß und passe nicht in die Landschaft.
Ich glaube, der Bauer muss nochmals über die Bücher. Die Frage ist auch, ob mit einer kleineren Tierzahl und mit einer etwas angepassteren Weidewirtschaft, das heißt ohne in Abhängigkeit zu geraten von Futterlieferanten und von Gülleabnehmerbetrieben, wäre vielleicht besser beraten.
Zwar wollen laut Martin Schuler 16 Betriebe aus der Nachbarschaft Futter für seine Tiere produzieren sowie Mist und Gülle zurücknehmen. Viele dieser Betriebe produzierten aber selber bereits große Mengen an Dünger, kritisiert etwa Pro Natura. Es sei fraglich, ob die Futter- und Düngerbilanz in der eh schon stark belasteten Reusstal-Ebene so noch aufgehe. Aus Umweltschutzkreisen kommt also sicher Widerstand gegen den Großstall und auch die Zustimmung der Gemeinde Hünenberg ist noch längst nicht sicher. Es braucht eine spezielle Zone für Intensivlandwirtschaft. Ob das mehrheitsfähig ist an einem Ort, der sich längst von einem bescheidenen Bauerndorf in eine wohlhabende Vorortsgemeinde von Zug entwickelt hat, ist offen. Letztlich geht es um die Frage, welche Art von Landwirtschaft wollen wir in der Schweiz? Für Landschaftsschützer Rodewald ist die Antwort klar.
Ich wünschte mir eine Schweizer Landwirtschaft, die stärker von den vorhandenen Ressourcen auf dem Betrieb leben kann und das halt produziert, was eigentlich auch vor Ort mit den eigenen Ressourcen gemacht werden kann.
Das würde große Produzenten mit kleinem Landbesitz ausschließen. Dabei müsste es doch Platz für alle haben, findet Martin Schuler, für traditionelle Höfe und für leistungsstarke Grossbetriebe.
Es gibt verschiedene Betriebsformen und wir haben alle Platz nebeneinander. Also es gibt nicht das Richtige oder das Falsche.
Für ihn selber allerdings könnte der Platz in der Schweiz eng werden. Wenn er nicht ausbauen könne, überlege er sich auszuwandern, sagt Martin Schuler. In Nord- oder Südamerika, aber auch in Frankreich oder Deutschland lasse sich gutes Geld verdienen als Herdenmanager in Betrieben mit vielen tausend Tieren.
Max Ackermann. 13 Uhr, das Rendezvous mit der Welt, gleich beim Kapitol. Dort, wo das römische Imperium sein Zentrum hatte. Dort, wo der erste König Italiens sich verewigen ließ. Franco Battels Rom, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christian Lüscher.
Im Südosten von Laos ist ein Staudamm gebrochen und hat die Umgebung mit 5 Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet. Das entspricht einem Zehntel des Bodensees. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur gab es Todesopfer und hunderte weitere Menschen würden vermisst. Die Brände in den Pinienwäldern im Raum Athen haben mindestens 60 Todesopfer gefordert. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Viele sind in Lebensgefahr. Der griechische Innenminister spricht von einer nationalen Tragödie. Nach den Kantonen Graubünden und Thurgau hat nun auch St. Gallen ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Die Bevölkerung solle zudem mit Trink- und Brauchwasser sorgsam umgehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.